Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zum Golf hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Blicken zurück auf den ersten Tag beim President's Cup in den USA. Und da müssen wir festhalten, naja, es läuft wieder den Gang, den man vielleicht erwartet hat und den es auch in den letzten Austragungen des President's Cups meistens genommen hat. Die USA liegen wieder mal klar vorne, 3,5 zu 1,5 nach den ersten 5 Foursomes. Und bei uns ist unsere Kollegin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, die USA haben vorgelegt, die ersten 3 Matches alle klar gestern gewonnen, aber dann kam zumindest auf internationaler Seite nochmal so ein bisschen Hoffnung auf, denn da kam das Duo, was ja in den letzten, beim letzten Ryder Cup und beim letzten President's Cup, ich krieg's einfach nicht hin, immer wieder diese Verwechslung mit dem Ryder Cup, aber beim President's Cup sowieso abgeräumt hat, Oosthuizen und Grace.
Genau, die haben jetzt auch schon Namen, weil man muss ja immer Namen für Teams finden. Die heißen jetzt Gracehuizen. Und das auch zu Recht, weil die werden mit Sicherheit in der Paarung nicht auseinandergerissen werden. Da wäre Nick Price, glaube ich, schlecht beraten. Die hatten beim letzten President's Cup schon den doch eher makellosen Rekord von 4-0. Haben also alle ihre Partien, also beide Foursomes, beide Fourballs gewonnen. Und was vor 2 Jahren leider so ziemlich der einzige Lichtblick war für das internationale Team. Und ja, also am ersten Tag sieht es leider so aus, als ob auch das so wäre, weil sie haben den einzigen wirklichen Win eingefahren gegen Daniel Berger und Brooks Koepka und haben sich wieder von ihrer besten Teamseite gezeigt. Und das ist halt, also die beiden, gerade in einem Foursome merkst du halt, wie die aufeinander eingespielt sind. Natürlich kann prinzipiell jeder Spitzengolfer mit jedem anderen Spitzengolfer ein Foursome-Team bilden. Und die gehen da auch ganz unterschiedlich ran. Was ich ganz nett fand, übrigens, das muss ich nur kurz einfügen, obwohl es gerade nicht an die Stelle gehört, das ist Jordan Spieth, auf die Frage, warum das mit Patrick Reed so gut funktioniert. Die haben ja natürlich wirklich einen ziemlich vernichtenden Win eingefahren gegen die beiden Rookies Emiliano Grillo und Siwoo Kim. Und Jordan Spieth hat dann nur gesagt, ja, also er versteht's eigentlich auch nicht, weil so praktisch natürlich hat man die Motivation, gemeinsam den Punkt zu holen, aber es wäre dann bei ihm und bei Patrick Reed dann auch noch praktisch im Team dann noch so, dass man eigentlich immer selber den Putt machen möchte und also praktisch da, also dass eine unglaubliche Konkurrenz auch noch dann in der eigenen Paarung ist und man da den anderen immer auch noch mal toppen möchte. Also das, da gibt's sicher auch noch andere Herangehensweisen, könnte ich mir vorstellen. Bei Gracehuizen hat's, egal wie sie es machen, jedenfalls funktioniert und sie haben den einzigen ganzen Punkt fürs Team International geholt.
Den halben Punkt, der noch dazu kam, den haben dann Jason Day und Mark Leishman geholt gegen die US-amerikanische Paarung Phil Mickelson und Kevin Kistner. Phil Mickelson, der Mann, der zum 23. Mal bei einem US-Team-Event oder Team in einem US-Team steht, das bei einem Team-Event teilnimmt, und Kevin Kistner, für den es auch ein Rookie-Auftritt war. Der alte Mann hat den jungen Mann sozusagen an die Hand genommen und dann am Ende den Punkt geholt oder den Punkt verloren. Wie hast du es gesehen?
Gerecht geteilt, würde ich sagen, in dieser Partie. Also es gab eine Szene, die muss man eigentlich nacherzählen, wer das nicht sehen konnte. Da hat Phil Mickelson den Ball irgendwie Moment, rechts, links, rechts weggedroschen. Und dann ist da halt so Laub und so ein bisschen, also nicht rough im Sinne von British Open, aber halt Laub und Dreck und irgendwie, und der Ball war da halt so und in der Kuhle eben. Und Kevin Kistner hatte die Aufgabe, den dann zurück zu chippen sozusagen aufs Grün, oder nee, chippen nicht, überhaupt erstmal da aus dem Dreck rauszuholen. Und hatte aber wirklich eine schlechte Balllage und schlechten Stand, also alles, was man sich so wünscht. Das sind dann so die Momente, wo du denkst, oh Mann, ey, Phil, wieso musst du mir den Ball da reinlegen? Ich glaube, das kann man gar nicht verhindern, dass man das kurz denkt. Dann hat er den Schlag gemacht, hat den voll in den Abhang gepfeffert und kam dann hinter ihm liegend, also eine Vorwärtsbewegung von circa 20 Zentimeter, würde ich sagen, insgesamt gemacht. Und Phil Mickelson musste dann unterm Strich dann doch noch selbst aus seiner eigenen Misere da rausspielen. Da habe ich dann gedacht, das ist gerecht, wenn du deinem Spielpartner so einen miesen Ball hinlegst, dass der dann da noch nicht mal rauskommt und es dann und du das dann selber erledigen musst. Hat er dann übrigens auch gemacht und natürlich wie immer Phil the Thrill ganz gut. Was Phil Mickelson definitiv verbessern muss, Malte, das sind seine Selfie-Fähigkeiten.
Da habe ich eben auch dran gedacht, ja. Das Bild mit den drei ehemaligen US-Präsidenten George Bush, Bill Clinton und Barack Obama. Phil Mickelson kniet vor den dreien. Das sah so ein bisschen aus wie das Cover von oder nie genau wie die Szene bei von Queen im Bohemian Rhapsody Video, nur dass Phil Mickelson nur im Anschnitt zu sehen war und eigentlich nur seine Haare zu sehen waren.
Ja, ja, so ungefähr. Oder wie mein Selfie vor Mount Fuji in Japan, wo ich nicht wollte, dass mein Gesicht drauf ist und ich dann nur so meinen Haaransatz noch drauf gemacht habe. Das war allerdings Absicht und da wird sich Phil, glaube ich, in 10 Jahren noch ärgern, weil ehrlich gesagt, für dieses Selfie würden sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld geben oder auch sehr viel Mühe investieren. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn die drei Präsidenten da sind und ja gut, President's Cup, ne? Dann entsprechend quasi das Turnier eröffnet haben. Und du machst ein Selfie, das Dumme ist wirklich, also ich habe Phil Mickelson, wenn man es mal einem nicht sagt, du erkennst den fast gar nicht. Und dazu kommt noch, dass der Golfer an sich ja gerne mal natürlich sinnvollerweise ein Basecap trägt und die ja dann diese Bräunungsstreifen haben, also beziehungsweise nicht Bräunungsstreifen. Das heißt, Phil Mickelson hat natürlich wie die meisten seiner Kollegen eine, also über den Augenbrauen irgendwann anfangend nicht mehr gebräunte Stirn und drunter ist er ziemlich braun gebrannt und das so halbköpfig auf diesem Selfie, ja, egal. Sieht ein bisschen blöd aus, also da muss er noch, sein Bruder hat es übrigens getwittert, sein Bruder ist ja auch der Trainer von John Rahm und hat dann auch nur getwittert, oh my God, Phil, also ich habe das ist nicht zitiert, ja. Aber da musst du noch an deinen Selfie-Skills arbeiten.
Immerhin hat Phil Mickelson einen Haaransatz, der auf dem Bild drauf ist, bei mir wäre es komplett weiß.
Oh, Malte. Eine Runde Mitleid.
Ein komplett weißer Kopf, die AfD und Donald Trump würden es gut finden, ich aber nicht. Genug der politischen
Scherze. Oh Gott,
Scherze.
Erwähne nicht Donald Trump, der wird für Sonntag, glaube ich, dann erwartet und die Golfer sind nicht so aufgestellt wie zum Beispiel jetzt eben die anderen Sportler, die sich da ja mit ihrem Kniefall protestierend gegen ihn da erheben oder eben nicht erheben und also da ich befürchte, dass da am Sonntag der gute Donald auftauchen wird, worauf ich jetzt überhaupt keine Lust habe. Hoffentlich sieht man den da nicht.
Ne, das hoffe ich auch, aber der Kniefall wird bei den Golfern eher ein bisschen anders aussehen oder zumindest anders gemeint sein, leider. Kommen wir lieber zu einem anderen Thema, kommen wir zur European Tour und schauen wir auf das, was beim British Masters supported bei Sky Sports gestern passiert ist. George Kurzia und Tyrrell Hatton, die liegen mit 63er Runden an der Spitze des Leaderboardes bei -7, dahinter ein ganzer Bunch an Spielern mit -6 und Martin Keimer und auch Florian Fritsch, die liegen mit -4 gar nicht so weit weg von der Musik, geteilter 13. Platz für die beiden Deutschen und Martin Keimer, der hat sich den Kollegen von der European Tour auch zum Interview hinterher gestellt und ein paar Fragen beantwortet, die ich ins Deutsche übersetzt habe. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ihr meine Stimme in dem Interview hört, die Kollegen von der European Tour haben es geführt, ich habe es nur ein bisschen bearbeitet.
Ja, ich habe, glaube ich, viele, viele gute Schläge gemacht, viele Fairways getroffen, nur einen Grün verfehlt an der 17. Hätte natürlich gerne eine bogeyfreie Runde gehabt, aber im Großen und Ganzen kann man sehr, sehr zufrieden sein.
Wo lag der Schlüssel für den Platz, für diesen Score? Auch das wurde Martin Keimer gefragt.
Der Schlüssel war einfach, dass ich halt wirklich viele, viele gute Schläge gemacht habe, mir viele Chancen erarbeitet habe, clever gespielt habe, nicht zu aggressiv, nicht zu defensiv, war genau die richtige Balance heute. Und ich habe halt 17 Grüns getroffen. Da ist das schon, deutet schon darauf hin, dass man den Ball sehr gut getroffen hat.
Eine gute Position also, um den Rest der Woche dann bei diesem Turnier gut zu verleben.
Ja, ich glaube, die Position ist ganz gut, aber morgen soll, glaube ich, sehr schlechtes Wetter geben. Deswegen morgen ist, glaube ich, eher angesagt, den Score zusammenzuhalten, nicht zu viele dumme Fehler zu machen und dann mal schauen, was am Wochenende noch drin ist. Aber wir müssen erstmal den morgigen Tag abwarten.
Also Martin Keimer absolut zufrieden mit seinem Auftritt, kann er auch wirklich sein. Vor allem die Bilanz, die er angesprochen hat, die Grüns zu treffen, unheimlich wichtig. Auch nicht nur natürlich im bei dem Platz des British Masters, sondern insgesamt im Golf.
Ja, ist für mich leider ein bisschen witzig, wie er auf die Interviewfrage reagiert, weil er natürlich so quasi, also wieso war es denn so gut bei Ihnen? So, ja, hallo, ich habe 17 Grüns getroffen, also für den nicht professionellen Statistikleser, also wenn du 17 Grüns getroffen hast, ist die Statistik schon, also das ist eine sehr aussagekräftige Statistik, da braucht man wenig andere Begründung, warum die Runde so gut lief. Ich meine, du kannst danach immer noch verheerend putten, aber da hat er wirklich wirklich ganz, ganz, ganz guten Tag erwischt und große Präzision gezeigt. Ich sehe auch dann eher jetzt den zweiten Tag problematisch, wenn das Wetter tatsächlich nicht so ist wie angekündigt. Wenn das Wetter so ist wie angekündigt, so rum. Und finde es aber generell klasse, dass Martin Keimer da vorne zu finden ist, weil einfach er ist ja auch jetzt einer unserer Lazarett-Boys, also hat er ja auch Schwierigkeiten mit Verletzungen und so weiter. Und da ist es jetzt erstmal ganz, ganz wichtig, dass er überhaupt gesund zurückkommt und gut spielen kann und schmerzfrei spielen kann. Und insofern finde ich jetzt, also auf den -4 kann er echt aufbauen.
Genau wie Florian Fritsch, der schlaggleich mit ihm platziert ist, auch ja genau das gleiche Rundenergebnis. Entsprechend hatte ein Bogey und ansonsten 1, 2, 3, 4, 5 Birdies.
Genau. Das ist also genau das Gleiche. Also Martin Keimer hat auch 5 Birdies, ein Bogey, nur einfach an anderen Löchern verteilt. Für Florian Fritsch, das ist ja gebetsmühlenartig, ich wiederhole mich, aber es ist nun mal wichtig und es geht eben auf das Saisonende zu und Florian Fritsch bleibt ja verwehrt, die ganzen Schlussturniere zu spielen, weil er da nicht hinkommt logistisch. Insofern ist es für ihn natürlich jetzt mit Platz 155 im Moment im Race to Dubai unglaublich wichtig, eine sehr, sehr gute Platzierung bei dem Turnier zu holen. Das Dumme ist halt nur, du spielst auch nicht besser. Also bei den letzten Turnieren hat es ja nicht so richtig durchschlagen geklappt bei ihm. Und du spielst halt auch nicht besser, wenn du diesen Druck hast. Und eigentlich ist es halt wirklich blöd und unfair, dass er, der durch seine Flugangst da gehandicapt ist, hinsichtlich der Turnieranzahl, dann sich noch mehr Druck auferlegen muss. Also die Pros sind eigentlich schon genug beschäftigt mit dem Thema, sich die Tourkarte fürs nächste Jahr zu erhalten. Und wenn er, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber quasi nur die Hälfte der Turniere spielen kann, ist natürlich der Druck doppelt so groß, weil dir die Turniere ausgehen und dir die Zeit ausgeht. Und insofern würde ich mir natürlich wünschen, oder wir alle würden uns wünschen, dass Florian Fritsch da jetzt so richtig weit vorne landet bei dem Turnier und vielleicht wirklich noch in die sichere Tourkarte dann sich reinkämpfen kann mit den verbleibenden Turnieren.
Und das würden wir uns natürlich auch von Sebastian Heisele, Marcel Siem, ja, beziehungsweise auch natürlich Bernd Ritthammer und auch von Alexander Knappe wünschen, dass die zumindest bei diesem Turnier gut abschneiden. Einige von denen haben ja die Tourkarte schon so gut wie sicher, andere müssen noch kämpfen. Heisele zum Beispiel, der ist von allen noch am besten platziert, geteilter 52. Platz, -1, aber da wird es in Richtung Cut auch schon eng.
Ja, der muss einen guten zweiten Tag jetzt spielen. Also das ist jetzt gerade so an der Kippe. Würde jetzt gerade knapp noch reichen. Aber ja, da ist jetzt nach dem ersten Tag kann man da wenig sagen. Was man sagen kann, ist, dass es für Bernd Ritthammer und Alexander Knappe schwierig wird. Also gerade Alexander Knappe mit seiner +3 liegt es da schon leider sehr weit hinten. Ist nicht so, dass er da nicht prominente Gesellschaft hätte. Russell Knox zum Beispiel ist auch rübergekommen von der PGA-Tour, liegt auf +4. Renato Paratore, der italienische Jungstar, liegt auf +4. Also das sind durchaus auch im hinteren Feld. Auch Matteo Manassero ist gleich platziert mit Alexander Knappe. Also das sind durchaus große Namen. Mhm. Auch hier am Ende des Feldes ist natürlich jetzt auch kein Platz, der sich im Schlaf spielt und wo du auf jeden Fall unter Par bleibst. Und insofern ja, wird da jetzt vieles drauf ankommen, wie die Jungs mit den Wetterbedingungen zurechtkommen und wie sie den zweiten Tages über die Bühne bekommen.
Und dann gucken wir noch nach Neuseeland zur Mackaysen New Zealand Women's Open. Dort hat sich eine Alleinführende an die Spitze gesetzt und da einen ordentlichen Vorsprung rausgeholt. Belén Mozo aus Spanien nämlich hatten am zweiten Tag nach ihrer 66 zum Auftakt eine 64 gespielt, liegt jetzt mit -14 an der Spitze und damit 5 Schläge vor der Konkurrenz, vor den geteilten zweitplatzierten Emily Tubert, Madeleine Sackström und Brooke Henderson. Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer nach 2 Tagen.
Ja, vor allen Dingen die Scorecard von Runde 2 ist wirklich klasse. Weil sie hat also gefühlt nur Birdies gespielt. Also nicht nur natürlich, sind jede Menge Birdies auf der Scorekarte. An der 13 hat sie tatsächlich eingelocht bei einem Par 3, hat also ein Hole-in-One gespielt. Mhm. Und an der 17, beim letzten Par 3, hat sie dafür ein Double Bogey gespielt, was sich also gegenseitig ausgleicht. Also du hast wirklich lauter, also viele, viele Birdies und dann 3-1, 3-5. Also das ist natürlich schon ungewöhnlich. Wenn sie also diese 17, dieses Double Bogey nicht gehabt hätte, wäre sie also noch viel weiter weg. Also das ist schon eine Riesenrunde, die sie da auf den Platz gezimmert hat. Und dann wird es dann langsam auch schwierig für Lydia Ko, die wir natürlich mitverfolgen und die in Neuseeland ja ein Heimspiel hat. Die liegt jetzt auf einem geteilten 12. Platz. Ich meine, die arbeitet sich auch so langsam ran mit 70, 68, insgesamt -6. Aber -6 und -14, das sind jetzt halt schon 8 Schläge. Also da muss Belén Mozo richtig einbrechen und Lydia Ko schon richtig rankommen, dass er da noch wirklich vorne mitmischt. Also das wird interessant sein, wie da das Wochenende jetzt verläuft.
Aber Ko auf jeden Fall Bogey frei geblieben auf dieser zweiten Runde, kann sie drauf aufbauen. Wir werden es weiter verfolgen, natürlich hier auf meinsportradio.de und am Montag dann zusammenfassen bei Nur Golf, unserer wöchentlichen Golfverabredung, 19 Uhr im regulären Programm und ab Mittag schon als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite und bei iTunes. Desiree, vielen Dank für heute.
Gerne.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.